Liebe Sportsfreunde, es ist Freitag und das bedeutet Sportsfreundetag. Heute heißt es It's Rugby Time. Denn mein heutiger Gast, Jan Lüdecke, ist ein ehemaliger Rugby-Spieler und heutiger Sportkommentator und Moderator. Wir sprechen unter anderem darüber, wie er zum Rugby gekommen ist. Er erzählt uns, wie sein erstes Spiel sich anfühlte. Und wir unterhalten uns über die Parallelen und Unterschiede zwischen Rugby und anderen Mannschaftssportarten. Eine sehr interessante und unterhaltsame Folge Sportsfreunde erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Jan Lüdecke habe ich im Oktober 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hey Jan, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und hier mit dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Du bist als Sportkommentator und als Reporter und Sportjournalist bei vielen verschiedenen Sportarten unterwegs. Wie kommt denn das?
Naja, man muss ja so ein bisschen flexibel sein in der heutigen Zeit. Ne? Ich bin einfach insgesamt sehr breit aufgestellt, würde ich mal sagen, vom Interesse her, so was Sportarten angeht. Ne? Ich habe als Kind, Jugendlicher natürlich Fußball gespielt, wie es irgendwie so gefühlt jeder in Deutschland getan hat. Mit 14 habe ich damals aufgehört, weil ich dann doch gemerkt habe, dass es nicht mein allergrößtes Talent ist, aber trotzdem seit jeher natürlich großer Fußballfan gewesen und habe dann mit Anfang 20 angefangen, selber Rugby zu spielen.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom An-An Restaurant im Zentralhof. Spitzenleistung fängt beim Essen an und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für den schnellen, gesunden Lunch. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Das ist dadurch auch meine ganz große Leidenschaft geworden, muss ich sagen. Hatte dadurch eh ein Faible, sage ich mal, für Sportarten, wo es ein bisschen härter zur Sache geht. Eishockey, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen klassisch über so Videospiele als Kind zugekommen.
Kenn ich gut.
Und später dann eben auch viel bei Spielen gewesen. Da hat sich das so entwickelt. Und ins Basketball bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen reingerutscht, aber ist so eine Sportart, in die ich mich auch sehr schnell verliebt habe. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich eigentlich vor allem die vier Sportarten im Kern jetzt mittlerweile mache.
Rugby finde ich am interessantesten, weil das natürlich eine Breitensportart ist. In Europa, sag ich so, oder zumindest in Deutschland noch nicht so bekannt. Aber es ist eine sehr, sehr harte, hart umkämpfte Sportart. Da geht es ziemlich zur Sache, ne?
Ja, das da muss man sich darauf einstellen, dass da blaue Flecken zur Tagesordnung gehören. Aber die Härte ist ja das eine. Auf der anderen Seite stehen dann eben Respekt und wirklich Fairness. Und das macht den Sport zu sowas Besonderem, dass er ein großer Teil meines Lebens geworden ist, muss ich so sagen.
Was ist das Faszinierende? Was ist das, was dich am Rugby so gepackt hat?
Es ist natürlich einmal die Härte, an die man sich gewöhnen muss, aber wenn man einmal dran gewöhnt ist, dann macht das tatsächlich auch Spaß. Und dann ist es beim Rugby vor allem einfach dieses, dass es nur übers Team geht. Du kannst nicht wie in anderen Sportarten, wie beim Fußball, beim Basketball oder sonst wo, von einem Superstar leben oder von drei Superstars. Du brauchst alle 15 oder wenn man dann den ganzen Kader nimmt mit Auswechselspielern, alle 23 Spieler alleine, um den Ball schon nach vorne zu bringen. Dadurch, dass du nur nach hinten passen darfst, jeder muss für jeden da sein. Wenn irgendwer irgendwie nicht unterstützt, dann funktioniert es nicht. Und dann ist es halt auch eben dieses so, du lässt alles auf dem Feld für deine Teamkollegen gegen den Gegner. Aber sobald es vorbei ist, dann schüttelst du dir die Hand, fällst dir in den Arm und verabredest dich am Bierwagen und das macht es auch aus.
So ein bisschen wie beim Handball, ne? Das ist ja auch so eine sehr umkämpfte Sportart und da hat man zwischendurch ein bisschen das Gefühl, oh, da geht es aber ganz schön heftig zur Sache, aber am Schluss shake hands und alles gut und wie du sagst, dann trifft man sich nachher am Bierwagen.
Ja, ich glaube, das haben aber diese härteren Sportarten so ein bisschen in sich. Du lässt es halt einfach auf dem Feld und dann braucht es das Außenrum nicht mehr, dieses ganze Rumgepöbel und das Gewalt unter Fans und weiß der Geier was.
Gibt's nicht.
Nein, es ist auf dem Feld einfach hart genug und dann ist es auch gut.
Nur auf dem Feld und danach ist in Ordnung. Wie war denn das, als du dein erstes Rugby-Spiel, das du als Spieler hattest? Wie hat sich das angefühlt? Das erstmal so, ach du heilige Maria, wie wird das jetzt wohl hier? Sie greift mich gleich alle zu zehnt an hier.
Also das war tatsächlich krass. Also ich bin tatsächlich über den Job reingerutscht, überhaupt zum Rugby. Also ich bin diesen klassischen Weg gegangen. Ich habe erst für Zeitungen geschrieben, dann Radio, dann Fernsehen. Und war damals Lokalsportreporter für den Münchner Merkur. Und die riefen mir irgendwann an und sagten so, hey, da gibt es irgendwie so einen Zweitligisten Rugby in München, die spielen irgendwo im Englischen Garten am Samstag gegen Marburg, fahr doch da mal hin. Und dann habe ich mir das angeschaut und fand es erstmal total verrückt, ehrlich gesagt. Und hat dann auch eine Weile gedauert, bis ich in mein erstes Training gegangen bin dort. Und als es aber passiert ist, war ich sofort irgendwie Feuer und Flamme für diesen Sport. Und dann kam mein erstes Freundschaftsspiel in Ulm, wo ich dann irgendwie so 10 Minuten vor Schluss so als Newbie eingewechselt worden bin. Und ich weiß noch, man ist so voll mit Adrenalin. Mein Trainer kam nach dem Spiel zu mir, hat mir die Schulter geklopft und hat gesagt, hey Jan, gute Tackles. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, was für Tackles? So, ich konnte mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, was in diesen 10 Minuten passiert ist. Man ist einfach aufs Feld und ist irgendwie auf die Leute draufgewetzt und hat so sein Ding gemacht. Und dann war es halt auch irgendwie schnell wieder vorbei. Aber es kamen dann weitere Spiele, dann auch mit mehr Einsatzzeit. Und das hat einfach richtig Bock gemacht.
Gibt es denn da auch so, also ich vergleiche das immer, ich als absoluter Oberlaie, der vielleicht einmal in seinem Leben Rugby ein Spiel gesehen hat, ein bisschen mit dem American Football. Nur denke ich immer so, okay, die sind noch härter, die Rugby-Leute, weil die haben nicht so einen Helm und so Dinge auf wie die American Football-Kollegen. Aber gibt es dann auch da so die Position, so Lineback und Quarterback und so weiter und so fort?
Ja, genau. Es gibt feste Positionen. Also man kann auch Football und Rugby eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Also klar, es ist ein Kollisionssportart und man hat diesen eiförmigen Ball, der ja auch unterschiedlich groß ist. Genau. Und ich finde auch, man kann es nicht vergleichen, sodass man sagen kann, Rugby-Spieler sind härter oder Football-Spieler sind härter. Es wird halt unterschiedlich. So beim Rugby geht es, glaube ich, ein bisschen kontrollierter zur Sache, weil man auf sich selbst und in gewisser Weise auch auf den Gegner aufpassen muss, dadurch, dass man eben diese Schutzkleidung nicht hat. Und beim Football geht es vielleicht noch mal ein bisschen krasser, unkontrollierter, wie auch immer man das ausdrücken will, zur Sache. Und beim Rugby ist es auch so, dass die Positionen sind einer gewissen Rückennummer zugeordnet. Also es gibt ja dann die Startformation, Rückennummern 1 bis 15, immer zugeordnet. 1, 2, 3 ist die erste Reihe. Das sind eigentlich so die dicken, schweren Jungs. 4 und 5 sind sehr kräftige, meistens die Großen, die Größten im Team. 6, 7, 8 sind dann die dritte Reihe Stürmer. Das heißt, die müssen irgendwie so alles können. Die müssen kräftig sein, auch einigermaßen groß, müssen eine hohe Ausdauer haben. Und dann geht's weiter mit der sogenannten Hintermannschaft. 9 und 10 sind so die Spielmacherachse. Nummer 9 in der Regel derjenige, der den Ball immer aus diesen Menschenbergen rauswuselt und dann auspasst. Und Nummer 10 so der klassische Spielmacher, der die Spielzüge ansagt und die Mannschaft wirklich dirigiert. Dann hast du mit 12 und 13, also alles ist schnell in der Hintermannschaft. So Jungs, die eben auch, die brauchen Schnelligkeit, aber auch viel Kraft, weil sie viel auf Kontakt gehen und außen dann eben zwei ganz, ganz schnelle, die im Zweifel als Letzte den Ball kriegen. Und mit der 15 dann auch einen, der schnell sein muss, weil er auch weite Strecken zurücklegen muss. Und der vor allem auch Bälle gut fangen muss, weil er dann doch immer mal wieder gekickt wird. Und diese hohen Bälle zu fangen, ist gar nicht so leicht. Und so hat auch jede Position wirklich ein komplett anderes Profil, was man mitbringen muss. Aber man sagt ja auch so schön, und das gilt für Rugby, aber sicherlich auch für Football, das ist ein Sport, ist für alle Größen und alle Körperformen, sage ich mal. Also jeder findet wirklich seinen Platz bei diesem Sport.
Und wo hattest du deinen Platz gefunden?
Ich habe angefangen vor allem auf der dritten Reihe und bin dann irgendwann im Alter auch ein bisschen mehr auf die zweite Reihe. Also war ganz lustig, als ich meine erste Rugby-WM kommentiert habe, 2015 für Eurosport, da ist der Kommentatorenchef tatsächlich ehemaliger deutscher Rugby-Nationalspieler in Ingolf Karlsburg. Und der fragte mich auch, was spielst du denn? Zweite Reihe? Ich so, nee, vor allem dritte Reihe. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, ist eure Mannschaft so groß, dass du dritte Reihe spielst? Und ich so, ja, wir haben da schon einige, die sind noch größer als ich. Aber dann, als ich ein bisschen langsamer wurde und so, ist man dann doch eher auf die zweite Reihe gegangen. Genau, das, da habe ich mich so vor allem rumbewegt.
Dann konnte man oder kann man dann auch quasi mit dem Alter seine Position wechseln und sagen, so, jetzt pass auf, ich bin nicht mehr so schnell, ich gehe jetzt mal irgendwo hin, wo ich mehr werfen oder mehr körperlich, aber nicht mehr so schnell rennen muss.
Ja, also ist natürlich auch begrenzt sowas, aber ich habe schon, also da hat man auf dem Rugbyfeld schon viel gesehen, so Entwicklungen hin von sehr schnellen zu eher etwas langsameren, kräftigeren Positionen, sage ich mal.
So die dann fußballmäßig wäre so Toni Kroos, Luka Modric, nicht die schnellsten, aber die meisten schönsten Übersicht haben.
Ja, also es ist tatsächlich auch was, was man lernt mit der Zeit. So Übersicht, Stellungsspiel, Spiel lesen. Damit kann man tatsächlich viel auch erreichen auf dem Rugbyfeld. Also es ist nicht dieses rohe Aufeinander draufrennen. Man braucht schon ganz schön viel Köpfchen für den Sport.
Wie sieht denn so ein typischer Trainingsmodus Alltag aus bei so Rugby-Spielern in so einem Verein.
Boah, also ein typisches Training würde ich sagen, gibt es fast gar nicht. Also was wirklich immer wieder gepredigt wird, ist gerade zum Start ins Training Basics trainieren. So sagt man auch immer, dass zum Beispiel die All Blacks deswegen so lange die Besten der Welt waren, weil sie immer wieder die Basics geübt haben. Bälle passen, Bälle fangen und das einfach auch mal nur über 1 Meter, über 2 Meter, weil wenn du die Basics drauf hast, dann hast du die Chance, der Beste zu werden. Aber wenn du die Basics falsch machst, dann passiert das nicht. Und dann völlig unterschiedlich. Dann gibt es Trainings, wo nach Mannschaftsteilen mal getrennt wird, sodass die schnellen Jungs aus der Hintermannschaft, die üben dann Kicks und Kicks fangen und üben ihre Spielzüge und die Stürmer üben diese Gasseneinwürfe und vielleicht mal Gedränge. Am Ende kommen dann vielleicht alle zusammen und machen Kontakttraining. Also da gibt es dann richtig auf die Mütze auch, weil du musst ja irgendwann diese Härte abholen, weil sonst gehst du im Spiel ziemlich baden. Aber Trainings eigentlich schon sehr, sehr unterschiedlich, muss man sagen.
Gibt es im Rugby-Sport ein Pendant zu Tom Brady? Also so ein Goat?
Ja, es gibt so ein paar Spieler, die ähnlich große Namen haben. Der GOAT im Rugby ist wahrscheinlich John Alomu. Und deswegen ist es nicht mit Tom Brady vergleichbar, weil John Alomu war kein Spielmacher. John Alomu war jemand, der den Rugby-Sport eigentlich irgendwie revolutioniert hat, weil er kam eigentlich mit den Maßen, keine Ahnung, eines Erste-Reihe-Stürmers, also dieser Jungs, die eigentlich die dicksten und schwersten und so sind, war aber außen, also einer der schnellsten auf dem Feld.
Oh.
Der ist die 100 Meter in ich weiß nicht was gelaufen. Der war so
Gott.
schnell, aber hatte seine, ich weiß es nicht, 110, 115, 120 Kilo und hat halt die
Alter.
Leute gebulldozert, wirklich. Das war
Krass.
unfassbar, so was der da in den 90er Jahren abgerissen hat. Das war unglaublich. Also für mich ist er der größte Name im Weltrugby. Es kamen dann schon noch so ein paar andere, auch auf verschiedenen Positionen. Er ist für mich der GOAT, aber nicht vergleichbar mit Tom Brady, einfach so positionsbedingt. Ja.
Ja, aber mehr so Goat-mäßig, so in die Richtung. Schon
Ja, ja.
vergleichbar, ja. Ja.
Ja, ich würde schon sagen, dass er der größte aller Zeiten ist.
Hattest du denn irgendwann ein Vorbild oder jemanden, auf den du hochgeguckt hast oder dem du nachgeeifert hast oder so?
Nicht wirklich, also kein Spieler aus dem internationalen Rugby. Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich angefangen habe, mich so ins internationale Rugby reinzufuchsen. Also ich habe das früh angefangen zu schauen, aber anfangs wusste ich oft gar nicht, wer spielt da jetzt für welche Mannschaft, wer sind die Besten in welcher Mannschaft. Das kam irgendwie erst mit der Zeit. Es waren dann vielleicht eher Teamkollegen, aber auch verschiedene, wo man sich dachte, so, boah, der macht das cool, das kann man sich vielleicht abschauen, der macht das besonders gut. Ich rede im Training ab und zu mal mit dem und halte mich an den, dass ich das vielleicht auch so lernen kann. Das war eher so in die Richtung, ja.
Von all den Sportarten, die du begleitest als Experte oder Kommentator, wie auch immer, gibt es da, wenn jetzt einer dich fragen würde, oder einer, so wie ich jetzt, so ein Idiot wie ich, der kommt und sagt, pass auf, von all den Sportarten musst du dich jetzt für eine einzige entscheiden für die Zukunft. Welche wäre das?
Also ich würde mich ganz klar für Rugby entscheiden, muss ich sagen. Also ich liebe die Sportarten alle auf ihre Art, aber Rugby ist für mich schon die größte Leidenschaft. Dadurch, dass ich es eben auch selber gespielt habe, dass ich diesen Sport an sich so liebe wegen seiner Werte. Ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, diese Werte dieses Sports noch viel, viel mehr vermitteln zu können. Und ich glaube auch, dass es ein Sport ist, der übrigens sehr zu Deutschen passen würde, wenn man so will. Also dieser Sport verdient noch viel mehr Aufmerksamkeit hierzulande zu kriegen. Und dementsprechend, das ist, hat den größten Platz in meinem Herzen, deswegen wäre es ganz klar Rugby.
Ist es vielleicht so, dass dadurch, dass der American Football so, ich sage jetzt mal, europäisiert wird in den letzten Jahren und versucht wird, hier auch in Europa Basis zu schaffen, dass das so ein Problem ist, auch für Sportarten wie Rugby, die dann einfach nicht noch und noch weniger wahrgenommen werden dadurch?
Also da hängt auf jeden Fall, da ist was dran. American Football hat vieles richtig gemacht. Sie sind einfach wahnsinnig früh nach Europa gekommen, auch damals mit dieser NFL Europe. Sie sind sehr früh in große Stadien, haben eine riesen Show gemacht und haben damit die Leute einfach extrem gut abgeholt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Football vielleicht die etwas besseren Voraussetzungen hatte, weil da schon lange viel, viel mehr Geld drin gesteckt ist. Also die konnten sich das vielleicht auch einfach noch mehr leisten. Rugby ist wahnsinnig spät überhaupt erst professionell geworden. Also da gilt ja so die WM 1995 war es, glaube ich, eigentlich so als der Wendepunkt hin. Und wir reden über 30 Jahre, ne? Das ist noch gar keine so wahnsinnig lange Zeit. Und im Rugby steckt einfach auch nicht annähernd so viel Geld wie im Football, wodurch es schwieriger war. Und dann gibt es auch, das muss man sagen, schon noch eine Bewegung, wenn man so will, innerhalb des Rugby, die sagt, Rugby hätte niemals professionell werden dürfen. Rugby hätte immer dieses Grassroots kleine Ding bleiben müssen, so für sich. Der Meinung bin ich überhaupt nicht, aber da gab es immer wieder viele Leute, die das gesagt haben, und ich glaube, das hat da vielleicht auch ein bisschen gebremst.
Ist das da eine Angst, die da irgendwie dahinter steckt, dass eben ähnlich wie im Fußball vielleicht jetzt heutzutage, dass halt das kommerzialisiert wird und das traditionelle, klassische, eigene Rugby dann irgendwann verloren geht? Ich meine, da gibt es auch Fußballleute, die genau vor dem Angst haben, ne?
Ja, ich glaube, dass Kommerzialisierung wirklich ein gutes Stichwort ist, dass viele Leute ein Stück weit Angst vor sowas haben, einfach, dass der Sport da kaputt geht. Weil man muss ja auch sagen, also Fußball als Beispiel, da ist es einfach zu viel geworden, muss ich echt sagen. Also ich fand Fußball mal geiler, als er jetzt ist, durch diese ganze Entwicklung. Und ja, dann gibt es halt diese Traditionalisten, die sagen so, nee, da wollen wir gar nicht hin. Aber wenn du da nicht hinkommst in Richtung Professionalisierung und ein Stück weit Kommerzialisierung, du musst ja nicht alles mitmachen, dann wirst du kaputt gehen. Also dann wirst du auf der ganzen Welt irgendwann ein Nischendasein führen. Mhm. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nationen, wo es groß ist. Und deswegen, ich glaube, aber diese Stimmen sind auch mittlerweile sehr wenige geworden.
Kann man in Europa, in Deutschland, wenn man Rugby, professioneller Rugby-Spieler ist, davon leben?
In Deutschland fast niemand. Mhm. Also da ist es eher so, wenn wir jetzt mal schauen, die Hochburg mittlerweile, der Serienmeister ist Frankfurt, auch weil sie, also da wurde tolle Arbeit geleistet, aber auch mit einem sehr potenten Geldgeber im Hintergrund. Die Spieler, die dort wirklich Geld verdienen, sodass sie ihren Lebensunterhalt davon bestreiten können, verdienen dieses Geld nicht fürs Rugby spielen, sondern dafür, dass sie dann als Jugendtrainer angestellt sind in diesem Verein. Ja. Das heißt, darüber kommt dann die professionelle Schiene. Und dementsprechend, es gibt in Deutschland wenige Menschen, die wirklich vom Rugby-Sport leben können, in welcher Funktion auch immer. In Europa sieht es natürlich anders aus. Du hast in Frankreich eine der bestzahlenden Ligen der Welt, wo viele Superstars hingehen. England kannst du natürlich sehr gutes Geld verdienen. Und dann hast du noch eben Irland und Schottland, die sich auch zusammengefasst haben in eine Liga mit noch Teams aus Wales, Italien, Südafrika. Da kannst du auch Geld verdienen als Profi, teilweise sehr gutes Geld verdienen. Aber wir reden von einer Sportart, in der sehr spät der erste Profi überhaupt 1 Million Jahresgehalt hatte. Mhm. Und wo es heutzutage, glaube ich, irgendwie 2-3 Spieler gibt, die überhaupt so im Bereich über 1,5 Millionen im Jahr verdienen. Ne? Also wenn man das mal vergleicht mit Football, mit Fußball, mit Nordamerika, Eishockey, Basketball, dann ist es natürlich finanziell weit, weit hinten dran.
Ja, dafür, dass es ja 30 Jahre erst quasi her ist, ist wirklich ja schon dann wahrscheinlich schon viel, viel gegangen in der Sportart.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, der Schritt hin zur Professionalisierung war jetzt natürlich aus sportlicher Sicht nicht so riesig, weil die haben ja davor auch schon richtig geiles Rugby gespielt. Mhm. So, man hat halt jetzt gemerkt, gerade nochmal auch die letzten 10, 15 Jahre, wie athletisch alles geworden ist. So dadurch, dass ja alle werden hochgetrimmt. Das sind ja Athleten. Ich weiß nicht, ob es krassere Athleten gibt als Rugby-Spieler auf dieser Welt, weil du eben so ein krasses Gesamtpaket brauchst, so von in Sachen Kraft, Ausdauer, Koordination und so weiter und so fort. Das ist schon wahnsinnig crazy.
Ja. Wer ist denn die Nummer 1 Nation im Rugby?
Also momentan ist es ganz klar Südafrika. Die haben die letzten beiden Weltmeistertitel geholt. Südafrika hat einen unfassbaren Pool an Klasse und Talent. Also vielleicht maximal Frankreich, die ihnen da das Wasser reichen können. Und dann hast du die typischen Nationen noch, Neuseeland, hast auf der Südhemisphäre Australien noch mit dabei, die jetzt schwierige Jahre hatten, aber gerade echt wieder aufbauen, weil sie in 2 Jahren Gastgeber der WM sind. Ja. Argentinien ist in diesem Atemzug noch zu nennen. Also diese 4 jetzt genannten Nationen spielen jedes Jahr das sogenannte Rugby Championship untereinander aus. Ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Das hat Südafrika knapp vor Neuseeland gewonnen. Aber das sind alles 4 Weltklasse-Nationen auf jeden Fall. Und in Europa Frankreich, England, Irland vorneweg. Schottland dann mit so einem leichten Abstand, würde ich sagen, hinterher. Und dann Wales, Italien mit einem etwas größeren Abstand. Dann hast du so als nächste Nation Georgien, die sehr aufstrebend ist. Aber das sind eigentlich so die großen Nationen der Welt. Ja.
Und auf Vereinsebene gibt es ein, ich sage jetzt mal, Pendant zu Real Madrid, die einfach alles abräumen regelmäßig?
Ja, es ist im Rugby viel, viel schwieriger. Oder ich glaube, in fast allen Kollisionssportarten über sehr viele Jahre so gut zu bleiben. Wenn am ehesten noch Toulouse als momentan sicherlich beste Mannschaft Frankreichs, auch da jetzt gerade die letzten Titel gewonnen, auch letztes Jahr, meine ich, den Champions Cup gewonnen, das ist so das Pendant zur Champions League. So, die sind wirklich fast immer oben mit dabei. Dann hast du die Franzosen sind traditionell sehr stark. La Rochelle hatte diesen Titel auch 2-mal hintereinander gewonnen, hat jetzt aber dann auch wieder so einen ziemlichen Drop drin. Und es ist eben wahnsinnig schwierig, dass Spieler in diesen Kollisionssportarten über viele Jahre auf so einem Level bleiben. Leinster ist vielleicht noch in einem Atemzug zu nennen. Das ist eine der 4 irischen Provinzen, die auch fast die komplette irische Nationalmannschaft stellt. Mhm. Leinster gefühlt fast jedes Jahr im Finale des Champions Cups. Sie verlieren aber dann auch fast jedes Jahr dieses Finale. Aber das sind so die großen Nationen oder die großen Clubs, ja.
Wie war das, als du zum ersten Mal nicht mehr auf dem Platz im Rugby warst, sondern am Mikrofon? Wie hat sich das angefühlt für dich? Hast du es vermisst, dass du auf dem Platz stehst, oder hast du mehr gedacht, oh, zum Glück bin ich nicht mehr da unten?
Also ich hatte, glaube ich, tatsächlich. Ich habe angefangen mit der WM 2015 bei Eurosport mit Kommentieren. Also ich war damals schon Kommentator, ich habe Fußball, Eishockey und auch Basketball kommentiert, und dann hatte ich eben gelesen, so, hey, Eurosport überträgt die WM, und hatte mich dann mal bei denen gemeldet, und Ingolf war dann eben so, warten Sie mal, sind Sie Rugby-Kommentator? Und ich so, ja, nee, ich bin Kommentator und ich habe selber Rugby gespielt. Ah ja, das ist ja super interessant, und hat mich dann da irgendwie noch mit ins Team reingeholt.
Cool.
Es hat sich total gut angefühlt, weil die Lieblingssportart dann am Mikrofon zu begleiten, war phänomenal. Dann war es auch noch ein super geiles Turnier mit 2 tollen Experten, mit Manu Wilhelm und Sven Gabel, mit denen ich damals dann meine ersten Schritte gemacht habe. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Ja, und würdest du, wenn jetzt einer kommen würde und sagen, hey, spiel noch mal, tausch noch mal die Rollen, würdest du das machen? Oder würdest du sagen, nee, so ist okay, ich fühle mich wohl hinter dem Mikrofon?
Also ja, ich fühle mich sehr wohl hinter dem Mikrofon, und ich gehöre, glaube ich, auch mittlerweile eher auf die Seite. ich bin jetzt mittlerweile 40 Jahre alt, und also ich hatte aufgehört, ich habe aber 2018 dann nochmal angefangen, weil wir damals so viele Spieler bei uns im Verein hatten, dass wir eine dritte Mannschaft gegründet haben, die dann wirklich auf niedrigstem Niveau in der, ich weiß gar nicht, Verbandsliga war es, glaube ich, Bayern, mitgespielt hat. Und dann haben einige ältere Herren und ich gesagt, komm, jetzt greifen wir nochmal an, jetzt halten wir die Knochen nochmal hin. Und damals war ich 33, da ging das auch nochmal. Und dann hat es mich nochmal so gerissen und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich mich wirklich dann dritte über die zweite Mannschaft nochmal hoch in die erste Mannschaft gearbeitet habe und nochmal zweite Bundesliga gespielt habe. Und da auch echt auf einem guten Weg war. Ich glaube, ich hätte mich da echt nochmal festgebissen, zumindest so als Finisher, wahrscheinlich eher als Bankspieler als jetzt als der große Leistungsträger von Anfang an. Aber dann kam Corona und mit Corona kam diese Unsicherheit. Wann geht's weiter? Wie geht's weiter? Und dann habe ich tatsächlich irgendwann, muss ich ehrlich gestehen, die Motivation verloren, mich so vollends dafür fit zu halten, weil ich wusste auch in dem Alter, ich muss richtig fit sein. Ich muss regelmäßig im Fitnessstudio sein. Ich muss Ausdauer bolzen, sonst kann ich nicht mehr mithalten. Und als dann irgendwann der Punkt war, wo ich es dann habe schleifen lassen mit Training und auch einfach noch nicht absehbar, wann geht's weiter, da war klar, so, das war's jetzt. Mhm. Und ich habe aber tatsächlich vor 1,5 Wochen zum ersten Mal seitdem wieder die Schuhe geschnürt. Ja. Wir hatten nämlich ein Old Boys Turnier bei uns auch in der Studentenstadt.
Cool.
Old Boys, also wie alte Herren, darf man ab 35 spielen. Und das ist im Rugby eine sehr geile Sache, weil dann spielen Leute bis ins höchste Alter, also wirklich 60, 70, 80 Jahre.
Ernsthaft? 80-Jährige? Krass.
Es ist eigentlich absolut Vollkontakt mit so ein bisschen Regelabstufungen, aber im Spiel ist total Vollkontakt. Mhm. Nur ab gewissen Altersmarken bekommst du eine andersfarbige Hose. Mhm. Ist dann rot oder rosa oder irgendwann wird sie gold. Und dann darfst du nicht mehr getackelt werden. Okay. Also dann darfst du nur noch über so einen leichten Touch mit zwei Händen gestoppt werden. Dann musst du halt auch aufhören zu laufen und dann den Ball weiterpassen. Aber es ist total geil, wie alt die Jungs und tatsächlich auch teilweise Mädels sind, die dann noch aufs Feld gehen. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich wusste auch nicht so recht, was mich da erwartet. So dann danach gesagt, also so richtig Rugby spielen kann man es ja auch nicht mehr nennen, was ich da gemacht habe. So schlimm war es natürlich nicht. Aber es ist halt so geil, dann wirklich mit den ganzen alten Jungs von früher wieder auf dem Feld zu stehen. Mhm. Man muss sich erst wieder dran gewöhnen. Also ich bin dann irgendwie beim ersten Spiel zur Halbzeit drauf. Also wir hatten 4 Spiele an dem Tag, 2x10 Minuten jeweils. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig lang. Und dann bin ich aufs Feld, wir haben angekickt und ich bin losgesprintet und habe das erste Tackle gemacht. Da rappelt so dermaßen in deinem Körper und alles wird gefühlt so wieder neu zurechtgeschoben. Oh. Da muss man sich dann schon echt wieder dran gewöhnen, aber hat so viel Spaß gemacht, dass ich da nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei bin.
Wow, 60, 70, 80-Jährige, du fetten Respekt, meine Güte.
Ja.
Weiß nicht, ob ich das mit 60, 70 oder 80 noch sowas mache. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich das mit 33 überhaupt jemals machen würde. Ja, dann würde, aber Respekt, ja. Du hast die Frauen gerade angesprochen. Wie ist dann da in der Sportart dieses Verhältnis zu Männer und Frauen, also von der Beliebtheit und auch von der Intensität und so, wenn man es jetzt vergleicht, sagt mit Fußball ist ja gerade der Frauenfußball, ist jetzt gerade wieder zum Push mit der EM bekommen in der Schweiz. Wie ist da im Rugby das Verhältnis?
Sehr, sehr ähnlich. Okay. Also die Stimmen von Männern, die schreien, das ist kein Sport für Frauen, auch die verstummen jetzt langsam, aber sicher. Weil Frauen-Rugby sich unfassbar entwickelt hat. Also muss man wirklich sagen, schon die letzten Jahre zu erkennen. Auch ich mache selber einen Rugby-Podcast mit einem Freund und wir hatten vor ein paar Jahren alle Gäste, die wir so zum Jahresende hatten im Podcast, haben wir immer gefragt, so was war denn das Rugby-Highlight des Jahres? Und jeder ausnahmslos hat irgendeine Szene aus einem Frauen-Rugby-Spiel gehabt. Das war dann so, wow, also Leute, alle, die ihr hier zuhört, schaut mehr Frauen-Rugby, da geht's richtig zur Sache. Und es ist jetzt gerade vorletztes Wochenende die Frauen-WM in England zu Ende gegangen. Und das war ein Boom sondersgleichen. Also Frauen-Rugby war bisher absolut in der Nische und hat gerade den Ausbruch rausgeschafft. Nicht nur durch dieses Turnier, auch wenn man auf Olympia letztes Jahr zurückblickt. Das war unfassbar, was da los war im Stadion in Paris. Aber jetzt diese WM. Gestartet mit einem Eröffnungsspiel England gegen die USA vor knapp 43.000 Zuschauern. Neuer WM-Zuschauerrekord für ein Spiel. das Finale in Twickenham, also reines Rugby-Stadion in London, war vor Turnierstart schon ausverkauft mit 82.000 Zuschauern.
What?
Es hat alle Rekorde gebrochen, auch was Zuschauerzahlen angeht. Krass. Und jetzt haben wir zwei Spiele ins Free-TV gebracht nach Deutschland. Das eine Halbfinale und das Finale. Und wussten auch nicht, läuft das? Mhm. Es war zum ersten Mal Frauen-Rugby im deutschen Fernsehen. Und dann kommt dieses Halbfinale und es kippt jedem beim Sender danach die Kinnlade runter, weil diese Zahlen so bombastisch waren. Also wirklich, also es ist fast nicht in Worte zu fassen. Also der Marktanteil war so hoch, die Anzahl an Zuschauern, die da insgesamt dabei war, hätten wir alle nicht für möglich gehalten. Das Finale war dann spannenderweise nicht mehr so hoch, aber das geht ja oft so auseinander, diese ganze Messung. Es war trotzdem noch sehr gut. Also hätten beide Spieler diese Zahlen vom Finale gehabt, wäre schon sehr gut gewesen. So mit diesen Zahlen vom Halbfinale war es bombastisch. Und ich glaube, das war auch der Startschuss, dass in Zukunft deutlich mehr Frauen-Rugby übertragen wird und dass sich da auch nochmal einiges tut. So viele Programme sind noch semi-professionell. Kanada stand mit einem semi-professionellen Programm im Finale dieser Rugby-WM gegen ein vollprofessionelles England, das am Ende auch gewonnen hat. Kanada hat ein Crowdfunding vor der WM gemacht, um sich gewisse Sachen noch leisten zu können, wie Physios und so weiter und so fort. Also da geht schon einiges und da geht es bald vorwärts.
Genau, wir waren ja bei den unglaublichen Zahlen der Frauen-WM, 82.000. Was ist so der Schnitt der Männerstadien, wenn sie voll sind?
Auch ganz spannend, die Six Nations, die alljährlich stattfinden im Februar und März. Also wenn du so willst, die Europameisterschaft, aber die trägt den Titel nicht, weil das eine geschlossene Veranstaltung ist. Also sind jedes Jahr diese gleichen sechs Nationen. Ist das Sportturnier weltweit mit dem höchsten Zuschauerschnitt, das es gibt.
Weltweit?
Weltweit. Es wird in keiner anderen Sportart gibt es ein Turnier mit einem höheren Zuschauerschnitt als die Six Nations. Weil es sind 15 Spiele bei den Six Nations jedes Jahr, Februar und März. Das heißt, es wechselt. Also jede Nation hat in einem Jahr mal drei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele und im nächsten Jahr dann zwei Heimspiele, drei Auswärtsspiele. So, und sie spielen in der Regel alle in ihrem Heimstadion. Das ist in England, Twickenham in London, da gehen 82.000 rein, ist immer ausverkauft. Wir haben in Paris ein Stadion mit 80.000, es ist immer ausverkauft. Irland, kleines Stadion mit knapp über 50, ist aber immer ausverkauft. Edinburgh, Murrayfield in Schottland, immer ausverkauft. Die einzigen, die noch so ein bisschen abgefallen waren, waren die Italiener, die im Olympiastadion in Rom gespielt haben, dass sie nicht immer ganz voll gekriegt haben, auch weil sie wirklich viele Jahre am Stück hatten, wo sie kein Spiel gewonnen haben, alles verloren haben. Aber auch da jetzt nochmal steigende Zuschauerzahlen, weil sie sich wahnsinnig verbessert haben. Also du kannst dir ausrechnen, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber da wird es einen Zuschauerschnitt geben von weit über 60.000 Zuschauer. Und es gibt einfach kein anderes Turnier weltweit, weil auch eine Fußball-EM oder WM teilweise in deutlich kleineren Stadien ausgetragen wird in der Gruppe, das einen höheren Zuschauerschnitt hat als diese Six Nations. Also Rugby boomt weltweit, das ist dann immer so. Also Rugby-WM gemessen an Zuschauerzahlen, an TV-Geräten, ist das drittgrößte Sportevent dieser Welt hinter Olympischen Spielen und Fußball-WM.
Mhm. Wow.
Also es ist einfach riesig, ja.
Olympische Spiele ist ein gutes Stichwort. Du warst ja auch jetzt am Mikrofon sozusagen hast du begleitet. Was hast du da für Highlights miterlebt oder erlebt, die dir bleiben werden?
Also ich war leider nicht vor Ort. Okay. Das, was ich kommentiert habe, war aus der Box quasi bei Eurosport. Also Highlight muss man auch da sagen, die Begeisterung fürs Frauen-Rugby. Wir haben eine deutsche Top-Schiedsrichterin mit Maria Latos, die, glaube ich, dann das Spiel um Platz 5 pfeifen durfte oder irgendwie sowas. Ich glaube, Spiel um Platz 5 vor einem wirklich vollbesetzten Stadion. Die hat gesagt, das ist Wahnsinn, was sie da erleben durfte. Also, und ich hatte während Olympia auch mal irgendwie rumgesäppt und dann war gerade irgendwie so ein Fußballspiel, da war das Stadion fast komplett leer und dann hast du beim Rugby gesehen, jeden Tag irgendwie auch wieder da ein neuer Zuschauerrekord, gerade für Frauen-Rugby geknackt und dann das Highlight, Also jetzt beim letzten Olympia waren es die Franzosen, die Gold geholt haben. Mhm. Da gab es diese besondere Geschichte. Antoine Dupont ist vielleicht gerade der beste Rugby-Spieler der Welt, aber eigentlich im 15er Rugby. Und hat halt vor diesem Turnier gesagt, okay, Heim Olympia, er macht 7er Rugby. Er schaut, ob er in den Kader kommt. Er ist in den Kader gekommen. Er hat Frankreich nochmal so viel besser gemacht. Hat mitgeholfen, dass diese Nation nach einer großen Enttäuschung bei der Heim-WM im 15er Rugby ein Jahr zuvor Gold geholt hat. Und wenn man die Ausgaben davor mitnimmt, also 7er Rugby ist ja seit 2016 wieder olympisch, dann ist die große Sensation Fiji. Ja. Fiji hat das erste Spiel, das Fiji bei Olympischen Spielen ever verloren hat, war jetzt das Finale 24. Also sie haben davor zweimal den Titel geholt, ja, umgeschlagen und waren, wow, jetzt auch wieder im Finale.
So ein kleiner Inselstaat?
Ja. Das
ist ja krass. Ja,
also, und da gibt es so viele tolle Geschichten. Auf Fiji wurde, glaube ich, erst 1991 das Fernsehen überhaupt eingeführt. Warum? Weil die Leute die Rugby-WM schauen wollten.
Okay.
Dann
krass.
Goldmedaille Olympia 2016 war die erste Medaille ever überhaupt in der Geschichte von Fiji bei Olympischen Spielen. Seitdem ist der Tag ein Nationalfeiertag und Fiji ist die einzige Nation, die eine 7-Dollar-Note hat, also einen 7-Dollar-Schein, ich habe den noch hier, zu Ehren vom 7er Rugby, zu dieser Goldmedaille, haben sie einen 7-Dollar-Schein. Es ist einfach unfassbar, was in diesem Land, auch da, also jeder, der irgendwie mal in Fiji war, ich selber leider noch nicht, sagt, es ist unfassbar. Letztens mit einem der größten deutschen Nationalspieler gesprochen. Da sind wir übrigens sehr stark im 7er Rugby auch. Also da können wir so mit der Weltspitze so ein bisschen mithalten. Der hat gesagt, als sie irgendwann vor vielen Jahren eine Tour nach Fiji hatten, die sind da von jedem Dorfverein vermöbelt worden, weil da jedes Kind mit einem Rugbyball auf die Welt kommt.
Wie krass.
Das ist wirklich unfassbar. Und jetzt auch, es gab jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eine professionelle Rugby-Liga in Indien. Da gibt es so einen potenten Geldgeber, der einfach indisches Rugby so ein bisschen fördern will. Der Sport ist da relativ groß, aber sie sind nicht richtig gut. Und für diese Liga wurden viele internationale Stars eingekauft und es wurden auch einige Deutsche dazu geholt und gerade junge Deutsche. Und dann hat der Hakon Ös erzählt, er hat zwei Fijianer im Team und was die erzählt haben, das sind halt einfach, ja, Bauern und Fischer, die da irgendwo in abgelegenen Dörfern oder Inseln leben und für ihren Lebensunterhalt halt Landwirtschaft betreiben oder Fischerei. Mhm. Aber es wird überall Rugby gespielt. Das ist die große Leidenschaft dieser Menschen da.
Aber der Ursprung von Rugby ist britisch, oder?
Genau.
Wie ist denn das dann hingekommen?
Also die Legende sagt, dass ein gewisser William Webb Ellis, nachdem auch jetzt der WM-Pokal benannt ist, bei einem Fußballspiel den Ball in die Hand genommen hat und ihn ins gegnerische Tor getragen hat. So. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Fußballspiel war oder irgendwie so eine andere Veranstaltung, aber das ist so die Legende und daraus soll Rugby entstanden sein. Und dann ist es eben vor allem in diese ganzen Commonwealth-Länder übergeschwappt. Also alles, womit England oder die britische Krone zu tun hatte, da ist dann Rugby irgendwie groß geworden.
Krass.
Ja.
Also die Sportart entstanden nach der Legende nach so, wie kleine Kinder Fußball spielen, wenn sie keine Lust mehr haben, das Ding einfach annehmen und weglaufen.
Genau, daraus ist dieser Sport geworden, wo muskelbepackte 130 Kilo schwere Männer sich gegenseitig vermöbeln.
Sensationell. Sind die Frauen auch so muskelbepackt oder ist das eher dann ein bisschen verhältnismäßig anders von der Statur?
Es geht langsam auch in eine athletischere Richtung, muss man ganz klar sagen. Jetzt so krass wie im Männerbereich ist es definitiv aktuell nicht. So, wahrscheinlich wird es auch nicht ganz in die Richtung gehen, aber da wird auch nochmal, glaube ich, denke ich, viel passieren in den nächsten Jahren. Es ist dadurch teilweise aber, muss man sagen, auch ästhetischer anzuschauen, weil es teilweise das feinere Rugby ist, was da gespielt ist. Mhm. Ja.
Und du hast vorher das 7er und das 15er Rugby so erwähnt. Was ist der größte Unterschied, außer dass weniger auf dem Feld stehen? Ist da sonst kein großer Unterschied?
Genau. Also 15er Rugby, 15 gegen 15. Mhm. 2x 40 Minuten, also insgesamt 80 Minuten. 7er Rugby, selbes Feld, aber statt 15 Leute nur 7 pro Team. Dafür wird in Anführungszeichen nur 2x 7 Minuten gespielt.
Okay.
Jemand wie ich würde nach einer Minute tot umfallen. Also 7er Rugby ist so brutal, da passiert fast alles im Vollsprint. Und es ist ja trotzdem weiter in dieser Kollisionssport. Du musst wahnsinnig viel Platz covern. Und dafür wird 7er Rugby aber im Turniermodus gespielt. Also da kannst du dann auch mal 2 bis 3 Spiele am Tag machen. Während bei einer 15er WM eigentlich die Faustregel ist, du brauchst eine Woche Pause zwischen 2 Spielen, weil einfach die Regenerationsphase relativ lang braucht. 7er dadurch einfach wahnsinnig schnell. Ich glaube, statistisch gesehen fallen irgendwie alle 50 Sekunden Punkte.
What the
heck? Es ist schon deutlich leichter nochmal zu verstehen, weil es einfach abgespeckt ist, auch so vom Regelwerk. Und du hast nicht diese vielen verschiedenen Spielertypen, sondern da brauchst du jetzt nicht unbedingt diesen einen gleichen Spielertyp, aber so grob so diesen Typ 10-Kämpfer, der so alles kann. Du musst unfassbar ausdauernd sein, du musst unfassbar schnell sein, unfassbar stark sein. Also es ist schon wirklich krass.
Was war dein größtes, schönstes Highlight als, egal ob jetzt als Aktiver oder als Kommentator im Rugby?
Boah, ich glaube, das muss man fast auseinanderhalten. Also als Aktiver,
gerne.
Ich meine, ich habe natürlich jetzt nicht auf dem allerhöchsten Level gespielt. Ich habe es bis in die 2. Bundesliga geschafft, was natürlich schon mal was ist. Es gab eigentlich 2 so kleine Momente. Also damals war ich Kapitän unserer 2. Mannschaft in der Regionalliga und wir hatten Derby in München gegen unseren großen Erzrivalen, gegen den MRFC. Und ich meine, dass wir als 2. Mannschaft die erste Stuhlstammmannschaft jemals waren, die auf deren Feld gewonnen haben.
Oh.
Mit 15-14, das weiß ich noch.
Ganz knapp.
Und ich war damals, untypisch eigentlich für meine Position, ich war Kicker unserer Mannschaft. Also wenn wir für Punkte auf die Stange gegangen sind, habe ich gekickt. Und in diesem Spiel, ich war sogar nur eingewechselt worden, habe ich die entscheidenden 2 Punkte gekickt. So, ja. Wir waren nach einem Versuch 13-14 hinten.
Oh ja.
Und ich sage immer, hätte ich gewusst, wie es steht, hätte ich den Kick wahrscheinlich weiter neben gesammelt. Und es war nicht mal ein einfacher Kick. Und ich habe den da hoch und zentral zwischen die Stangen gekickt und am Ende haben wir gewonnen und das war einfach nur geil. Und auf der anderen Seite, das war auch wieder ein Spiel mit der 2. Mannschaft. Das war dann so die Zeit, so 18, 19, als ich mich da nochmal rangearbeitet habe. Sind wir nach Ulm gefahren, wo ich ja auch mein allererstes Spiel gemacht hatte. Und da habe ich was geschafft, was die wenigsten Rugby-Spieler in ihrer Karriere mal schaffen. Und zwar habe ich einen gegnerischen Kick geblockt. Also es gibt ja 2 verschiedene Arten, vom Hütchen quasi zu kicken. Einmal, wenn man eine Erhöhung, wenn man einen Versuch gelegt hat, darf man noch die Erhöhung kicken. Und dann gibt es einen Straftritt aus dem Spiel. Bei einem Straftritt darfst du gar nicht anlaufen und versuchen zu blocken. Mhm. Aber bei so einem Erhöhungskick, der Kicker geht in seine Routine. Dann hat er in der Regel einen Moment der Stille, wo er nochmal irgendwie guckt, so Ball und Stangen. Und sobald er dann in seinen Bewegungsablauf geht, darf man von hinter der Linie loslaufen.
Mhm.
Und das habe ich in dem Fall gemacht und bin hochgesprungen und habe tatsächlich diesen Ball geblockt. Und es war legal.
Geil.
Ist bei der letzten WM ist es einmal passiert, beim Spiel zwischen Südafrika und Frankreich. Hat es ein Südafrikaner auch geschafft. Und das war so ein Highlight. Und wenn ich dann auf meine Kommentatorenzeit zurückblicke, sind ehrlich gesagt eigentlich all die 3 WM-Finals, die ich kommentieren durfte. Also ich habe jetzt 3 WMs hinter mir, 15, 19, 23. Das ist schon krass. Und ja, wenn man vielleicht noch eine Sache dazu packen darf, vor der letzten WM waren die All Blacks aus Neuseeland im Vorbereitungscamp auf die WM in Herzogenaurach bei Adidas. Ja, Adidas ist ja, ich glaube, All Blacks sind eine von nur 2 Mannschaften, die sie weltweit überhaupt ausstatten im Rugby. Und da durfte ich ein Interview führen mit Sam Whitelock, der ist Rekordspieler von den All Blacks. So jemanden dann mal einfach so zu treffen, mit ihm zu reden, zu sehen, wie bodenständig diese Menschen sind, das war schon auch eins der größten Highlights.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Von den 3 WM-Finals, was war das Schönste aus Kommentatorensicht für dich?
Wow, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, das erste.
15.
Ich glaube, das erste 2015, weil es auch noch so neu war. Es waren die All Blacks in ihrer absoluten Prime damals noch. Ohne jetzt den Südafrikanern was nehmen zu wollen, die dann die letzten 2 Ausgaben gewonnen haben. Aber dieses Team hatte so eine besondere Aura und das da irgendwie noch mitbegleitet zu haben, das war schon sehr geil.
Mhm. Ja. Diese All Blacks, die sind ja legendär, oder? Mit ihren, das sind nicht, dass ich jetzt falsch war, sind die mit ihren Tanz vor jedem Spiel, oder?
Ja, die haben Genau, mit dem Hacker.
Ja.
Das ist der Hacker, den sie vor jedem Spiel machen. Da gibt es ja auch so Studien, dass sie allein schon während des Hackers so und so viel Prozent ihrer Spiele von vornherein gewonnen haben. Es ist jedes Mal Gänsehaut. Also wir sagen es in jedem Kommentar. Es ist aber auch wirklich so. Das ist nicht einfach nur dahergesagt, weil man sagen muss, ich sitze da jedes Mal und habe Gänsehaut. Und teilweise wird es ja dann auch geil inszeniert. So wenn sie jetzt in Frankreich spielen, die machen ja dann eine richtige Lichtshow draus. Das ist unglaublich. Und ja, ich glaube, wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet für diese Spieler, die in dieser Kultur aufwachsen und dann irgendwann diesen Kriegstanz machen dürfen. Mhm. Schon sehr geil.
Ja, das, also ich habe das auch ein, zwei Mal gesehen und habe auch gedacht, alter Falter, ey, das ist ja, das sucht seinesgleichen sowas. Ja,
ja, ich habe einen live im Stadion gesehen, 2017 in Neuseeland. Da hatte ich auch kurz mal Pipi in den Augen. Das war unvergleichlich, ja.
Neuseeland gegen Fidschi, das könnte ich mir vorstellen, könnte ein spannendes Spiel werden. So und auch dann der Zielogen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Fidschi, also wir haben ja noch weitere Inselstaaten, die recht gut sind, so mit Samoa und Tonga. Aber Fidschi ist da schon nochmal ein Stück drüber. Sie haben auch bei der letzten WM ganz, ganz knapp nur das Halbfinale verpasst. Das war wirklich so ein bisschen herzzerreißend. Mhm. Ich überlege gerade, gegen wen sie damals verloren haben. Ich glaube, gegen England war es sogar. Die produzieren wirklich immer wieder Weltklasse-Rugby-Spieler. Es gelingt ihnen selten, die ganz Großen der Welt zu schlagen. Mhm. Aber gerade bei der letzten WM hatten sie ein Team beisammen, wo vieles möglich gewesen wäre. Also wenn die noch weitergekommen wären, das wär spannend gewesen. Und das Schöne ist natürlich auch, also auf Fidschi, Samoa, Tonga, die haben auch einen Kriegstanz.
Oh ja.
Der ist vielleicht nicht ganz so medienwirksam wie jetzt dieser Hacker, der ja schon auch irgendwie so ein Marketinginstrument geworden ist. Aber auch die führen alle ihren traditionellen Tanz auf von den Spielen und auch das ist immer wieder Gänsehaut.
Ja. Hey Jan, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst. Jetzt haben wir in erster Linie intensiv über Rugby gesprochen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe gedacht, ich nutze die Chance und nehme das Rugby-Thema auf, weil das ist einzigartig. Und ich habe jetzt für diesen Podcast noch mit keinem Rugby-Spieler gesprochen. Ich fand das sensationell und faszinierend und auch deine Leidenschaft da zu spüren. Vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst und da ein bisschen was erzählt hast. Danke dir.
Sehr gerne, danke dir.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.